Radio Chaotica.
Eine Sendung des Entropia e.V., Chaos Computer Club Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio.
Hier ist Radio Chaotica aus Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz. Heute im Studio sind Nine Guest.
Johannes.
Wir reden heute, also ich glaube, die beiden anderen müssen sich nochmal vorstellen, weil sie sollten auch den Regler hochdrehen.
Also hier ist der Hannes. Nicht wir sollten den Regler hochdrehen, sondern du. Ich bin Starbuck.
Hannes hatte den Finger am Regler. Ja, wir sprechen heute über Betriebssysteme und zwar hauptsächlich um ja, aktuellere Desktop-Betriebssysteme und andere Dinge, die man so auf Rechnern haben könnte, klein und groß. Ja, aber jetzt geht's erstmal weiter mit etwas Musik. Und zwar von der deutsch-französischen Bands Ivy Revolté und das Lied heißt Rebel.
C'est un appel à la morale, la vie est belle, pour cela moi je reste radical. Je n'accepte pas l'intolérance, je n'accepte pas l'homophobie dans la danse.
Je reste rebelle contre les abus sexuels, je reste rebelle. Je défends les homosexuels, je reste rebelle. Je sais que la vie peut être belle, c'est un appel à la morale, c'est un appel des rebelles.
Ouais, j'observe une situation, regardez-moi ce gars-là. Il n'arrête pas de draguer celle-ci, puis elle est le recala. Il commence à la bousculer et j'espère que dans ce cas-là. Et tous les gens vont venir avec nous pour lui faire du mal à. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Oh les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela.
De Rastafari et puis ça parle de Selassie, du roi des rois, du sauveur de l'Afrique et de l'Éthiopie. Heureusement il était là pour combattre et lutter contre l'Italie. Mais n'oublions pas le massacre qu'il a fait en Érythrée. Je pense qu'il faut faire gaffe avec les gens qu'on glorifie. Je tolère tout sauf l'intolérance, j'accepte mon avis. Et c'est dommage que beaucoup de chanteurs, beaucoup d'MC semblent pas avoir de propre opinion, c'est que des copies. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de rap. Pour cela, on est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. On est bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela.
Je pense qu'il ne faut pas tout accepter, je pense qu'il ne faut pas tout tolérer, je pense qu'il faut dire son opinion même si on se fait persécuter. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que j'ai chanté, qui vont m'attaquer, qui vont me chasser, mais je vous dis que je m'en fiche.
Nach diesem beschwingten Einstieg geht es weiter mit dem Thema, nämlich es geht heute um Betriebssysteme und da befrage ich zuerst mal meine Studiogäste, nämlich den Hannes und den Starbuck, was sie denn so für Betriebssysteme benutzen oder benutzt haben.
Ja, also angefangen selber habe ich der Hannes mit einem SCO SVR4 System, habe dann daraufhin sehr lange Zeit das FreeBSD-System benutzt. Das ist also auch ein freies Unix. Also beide Systeme sind generell freie Unix-Systeme, gehören aber nicht so aus der gleichen Schiene, kommen sie nicht her. Und benutze momentan eigentlich Linux, Windows, BSD und je nachdem, welches System halt gerade das Beste für die Aufgabe ist. Ich gebe mal weiter an Starbuck.
Also mein erster Computer war ja ein KC85-3. Das heißt, ich habe mit einem tollen Verschnitt von irgendeinem, keine Ahnung, was da wirklich drauf gelaufen ist.
Hat das so ein das DDR-Z80?
So ein Ostcomputer, genau. Ah, das war ja eine Z80-Nachbildung. Ja, und dann irgendwie nach der Wende halt C64-Kram und dann DOS, Windows, ganze Palette runter und halt jetzt Linux.
Diese C64, das sind diese Brotkästen, oder? Die man so.
Na, diese Spielecomputer, die aber natürlich auch irgendwo so ein Betriebssystem drauf haben müssen.
Oder, Hannes, du hattest irgendwas gesagt, SCO-Unix wäre ein freies Betriebssystem. Was ist denn überhaupt ein freies Betriebssystem? Und
nee, SCO-Unix ist nicht das freie Betriebssystem. FreeBSD ist dann das freie Betriebssystem.
Du hast aber davon gesprochen, dass das auch ein freies Betriebssystem
also,
ist.
Es hat sich, also SVR4 hat quasi so die Quellen von BSD-Unix, was damals schon frei war, mit einkomparierte, hat aber damals auch noch irgendwie kommerzielle Teile von Novell gehabt, die nicht frei waren.
Und was heißt frei?
Frei heißt einfach in dem Sinne, dass du, komm auf die Lizenz wieder an, aber frei in dem Sinne, dass du die den Quellcode zur Verfügung hast und selber an dem Betriebssystem quasi Veränderungen vornehmen kannst, die dann auch, wenn halt die Lizenz passt, zurückpflegen kannst oder auch halt kommerziell ohne weitere Probleme einfach einsetzen kannst.
Also so wie Linux zum Beispiel jetzt.
Wie Linux, genau. Nur die BSDs sind da halt noch ein bisschen freier. Das heißt, bei Linux kann man quasi...
Ah, ja. Erzähl doch mal was über die Lizenzen. Und dann ist die Sendung eh rum.
Ja, wollen wir das so machen jetzt? Ja, mach doch. Nee, also an sich sind die beiden großen Unterschiede nur, dass die GPL, unter der Linux steht, einfach nur sagt, dass wir die Änderungen, die am Kernel gemacht werden, zurückfließen müssen und bei BSD nicht.
Okay. Ah ja, nee, das heißt aber auch nicht. Die müssen nicht zurückfließen, aber wenn du sie weiterverteilst, musst wenn du den Quellcode
klar, wenn auch du sie mitgeben. Weiterverteilst.
Das heißt, aber du kannst für dich selber privat irgendwie alles machen, was du willst.
Ja, das will man ja auch nicht, dass dann das alles zurückfließt.
Na gut, aber für meinen Teil, ich habe angefangen, ich glaube auf dem CPC 6128, das ist so ein von Schneider war der, aber ich glaube ursprünglich von Amstrad, so eine UK-Firma. Dann glaube ich irgendwie so ein bisschen...
Was gibt da für ein OS drauf?
Das war eigentlich so ein Basic, man konnte aber auch CPM drauf fahren. Also CPM ist das, was der Vorgänger von DOS war, mehr oder weniger, oder ne, DOS war eine Kopie von CPM.
Gleichzeitig.
Nee, ich glaube, es war vorher CPM.
Also es gab die große Entscheidung damals bei IBM zwischen DOS und CPM irgendwie sich zu empfehlen und die Entscheidung
ja,
ist auf
ja,
DOS
ja, aber ich glaube, dass die wirklich DOS kopiert haben. Also nee, die haben CPM kopiert mit DOS.
Ja klar, aber CPM war noch mächtiger als DOS.
Kann sein. Aber auf jeden Fall gab es auch CPM dafür, aber wir hatten meistens, glaube ich, Basic benutzt, da war ich glaube so 10 Jahre alt oder so und habe da irgendwelche Sachen gecodet, also programmiert. Naja, und dann irgendwie kurzer Ausflug auf dem Atari TOS war das damals. Da hattest du vorhin was nachgelesen, Hannes, oder?
Nicht wirklich.
Ja, das war halt schon so irgendwie so grafisch und so, aber ziemlich, also wenn ich mir das halt angucke, weil begeistert mich nicht mehr so sehr.
Es gibt dann für Amiga, glaube ich, noch Amiga OS, wenn ich mich richtig erinnere, was dann irgendwie jetzt damals, für die damalige Zeit schon richtig modern war, also auch irgendwie Mikrokernel-Design hatte und schon irgendwie, also da gab es auch schon irgendwie richtig moderne Sachen. Kommen wir später auch noch auf jeden Fall zu.
Okay, aber dann habe ich, glaube ich, weitergemacht mit DOS und Windows dann. Und war mir aber ganz schnell zu blöd, weil dieses Windows irgendwie nicht lief bei mir. Deswegen hatte ich dann, also nicht so richtig toll, dann hatte ich irgendwie eine lange Zeit OS 2. Das war irgendwie sowas von IBM zwischendurch.
Mit welcher Windows-Version hast du angefangen?
Das 3.1? War nee, mit 2.0 sogar.
Echt?
Aber das habe ich nicht wirklich benutzt, das habe ich nur ausprobiert immer ständig und fand es toll, dass man da irgendwie zwei Fenster aufmachen konnte und dann lief das gleichzeitig so.
Das waren auch richtig bunt Demo in allen Farben. So.
In allen zwei Farben.
Ja, genau. Ja, und dann, dann kam zwischen schon noch Windows 3.11. Kennen die meisten, die heute vielleicht irgendwie XP kennen, schon gar nicht mehr. Das ist dann so mit 16 Farben vielleicht oder keine Ahnung. Oder? Obwohl, nee, es war glaube ich sogar schon mehr.
Also es gibt interessanterweise immer noch so Programme, wenn man die installiert, hat man noch so eine Windows 3.11 Startbox beim Installieren. Also es gibt es tatsächlich immer noch jetzt nach wie viel, 20 Jahren oder so.
Ja, das war halt so ein bisschen, ich weiß nicht, man würde es schon erkennen heutzutage, dass es halt nicht so slick war oder so schön war wie jetzt so ein Windows XP oder sowas.
Windows 1.0.
Wir sehen uns hier gerade die Screenshots irgendwie an von Windows 1.0. Das war halt noch irgendwie ein richtig buntes und übertriebene GUI.
Hintergrundfarbe ist grün.
Naja, auf jeden Fall, dann ging es weiter mit OS 2 nach Windows 3.11, glaube ich. Da gab es auch so eine tolle Emulation. Und dann kam ich irgendwann drauf und habe Linux benutzt. Also vor 8-9 Jahren oder so war das, glaube ich. Und da bin ich heute immer noch und mache aber gut auch gerne mal Ausflüge nach Windows und sowas.
Welche Linux-Distribution hast du gehabt?
Ganz am Anfang, das war, glaube ich, ich glaube zuerst Slackware.
Dann SUSE?
Dann SUSE, ja, wirklich. Aber ich habe dann, da hat mir das Yast, also das ist so ein Tool von SUSE, also alle, die mit SUSE schon intensiver Kontakt hatten, kennen, wissen, was das ist, hat mir dann irgendwie die Konfiguration zerhauen. Also das ist so ein Programm, da kann man halt irgendwie alles Mögliche mit konfigurieren. Hatte aber zumindest damals den Nachteil, dass es dann wirklich alles sehr konfiguriert, was man manuell gemacht hat. Und dann habe ich es irgendwie langsam das zu SUSE so weggemacht, indem ich meine eigenen Sachen dann halt irgendwie drüber gebügelt habe. Naja, und jetzt bin ich bei...
Nein, Geistix.
Nein, bei Ubuntu und Debian und sowas. Naja.
Das kann das sein, dass das irgendwie so der normale Verlauf war? Also irgendwie, bei mir war es genauso, auch Slackware, dann SUSE und dann Debian und Ubuntu.
Ja, SUSE geht aus Slackware hervor. Also Slackware ist einfach so das älteste Ding, was man irgendwie so gehabt hat und dann... SUSE hat mal irgendwie ausprobiert, aber ist ganz schnell davon wieder abgekommen. Naja. Aber naja. Ja, aber wir sprechen ja die ganze Zeit von irgendwie Betriebssystemen und irgendwie müsste man mal sagen, was eigentlich Betriebssysteme sind. Hannes, was ist ein Betriebssystem?
Ein Betriebssystem ist erstmal einfach ein Stückchen Software, was man sich auf dem Rechner installiert. Also man installiert das nicht wie eine andere Applikation mit einem lustigen Installer, sondern es ist halt wirklich das System, was vom BIOS, also nach dem Computerstart, geladen wird und dann auch die ganze Zeit, während man arbeitet und egal, während was man macht, bleibt es halt immer im Speicher oder läuft es weiter und überwacht quasi so ziemlich alle Teile des Computers und abstrahiert sie, sodass sich der Anwender nicht mit Kleinigkeiten rumschlagen muss, sondern dass man einfach angenehm arbeiten kann. Also es gibt dann verschiedene Teile, die man halt, auf die man aufpassen muss. Das eine ist erstmal irgendwie so dieses Computer-Mensch-Interaktion, dass man also dieses Ding einfach gut benutzen kann. Und dann gibt es halt auch die technischen Aspekte, wie jetzt halt das Betriebssystem läuft auf der Hardware und wie schnell und wie performant und so Zeug. Kommen wir auch noch später dazu.
So komfortabel arbeiten, das heißt WinAmp gehört auch zum Betriebssystem.
An sich nicht, nee, also es soll an sich einfach nur diese Fenster quasi, wenn man jetzt Windows benutzt, diese Fenster irgendwie bereitstellen, sodass man halt irgendwie Applikationen schreiben kann, die halt dann mit Hilfe von Fenstern, mit Hilfe von Buttons, die dann halt durch das Betriebssystem gegeben sind, relativ einfach, auch für den Programmierer einfach irgendwie Sachen schreiben kann.
Ja, was ist nicht eigentlich die Grundausgabe vom, also die Aufgabe vom Betriebssystem, die Verbindung zur Hardware herzustellen?
Ja, die Grundaufgabe natürlich auch ist, die Verbindung zur Hardware herzustellen und solche Sachen wie zum Beispiel verschiedene Arten von Grafikkarten oder verschiedene Arten von Soundkarten zu abstrahieren, sodass es halt dann der Software, die oben drauf läuft, dann halt egal ist, was für eine Karte irgendwie, was für eine Soundkarte in dem Rechner steckt oder was für eine Grafikkarte in dem Rechner steckt.
Aber ich würde auch sagen, dass nicht unbedingt die GUI, also diese Fenstergeschichte, auch nicht unbedingt zum Kern dazugehört. Das ist zwar bei Windows, könnte man schon sagen, dass das ja irgendwie tief drin ist, aber so jetzt bei so diesen Linux-Dingern ist es ja nicht unbedingt jetzt Teil des Betriebssystems. Also kann man sich zwar drüber streiten und es wird auch immer ständig drüber gestritten, aber so an sich muss das ja nicht so sein, oder?
Ja, natürlich nicht. Also man kann, Unix-Systeme sind normalerweise, werden ausgeliefert einfach nur im Textmodus. Es gibt Betriebssysteme, die haben gar keine grafische oder gar keine Interaktion mit dem Benutzer, sondern sie arbeiten halt nur irgendwie mit Daten, die sie kriegen von irgendwelchen Leitungen und schicken die wieder raus. Also da gibt es halt ganz verschiedene Arten von Betriebssystemen. Ich habe mich jetzt einfach an Windows orientiert und da ist es halt einfach der Fall, dass man ein Betriebssystem hat, welches auch gleich die GUI dabei hat. Bei Linux zum Beispiel ist es meistens auch inzwischen schon so, aber da kann man halt dann meistens auch auswählen, ob man jetzt einen Server zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit GUI installieren. Kommt drauf an.
Also GUI steht für Graphical User Interface.
Ja, genau.
Aber wir können uns vielleicht darauf einigen, dass das User Interface in irgendeiner Form schon dazugehört.
Auf jeden Fall, klar. Also der normale User, der halt einfach sein Betriebssystem installieren möchte, möchte halt klicken können.
Ja gut, ich meine jetzt mit User Interface kann ja auch irgendwie der Drehknopf von der Waschmaschine sein oder so für das Betriebssystem drunter.
Ja, klar.
Ja. Aber jetzt machen wir weiter mit Musik. Aus Great Britain und zwar Lady Sovereign Random. Ja.
Everybody in the car. I just whine like a gypsy. Can't see straight like I got one eye. You bottle open, oh my. Let's get started. Move her arms around like fuck to karate. Shit, my wordplay's nasty. Shit, don't put it past me. Move it, get out the way. Nah, never that, I'm here to stay. Flow lazy, pick the pace up when I feel less hazy. J-Lo's got a body where you can't see mine, cause I wear my trousers baggy. Anyway. If you're popping pills and trashing, I whip it, cause I got the skills and I'm over the limit. Dishing limits like pills every second, every minute. Ding dong, special delivery. Hello. Biggest midget in the game, can't get rid of me. Give me just a minute and I'll be in the vicinity. My words hurt you just like losing virginity. Well, I'm right there, nah, tell a lie, cause I'm right there. Right her, nah, right here. Now get off your chair, I mean chair. Some English MCs get twisted. Start saying cookies instead of biscuits. Anyway. Everybody come and vibes with a little titch. Just check how my flow differs. I'm dropping lyrics like a whole drop of knickers. I'm on a whole nother level. I'm old school like marathon prior to Snickers. This shit's hot, wear the sniffer though. Let's get random, zaga 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 zaga. You wanna come and test me? Well, bring it on. This is the new thing, the new sing along.
Gerade hier schon in unserem Radio-Chat darauf hingewiesen, dass wir zu sehr fachsimpeln würden. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die beiden Kollegen und ich müssen uns da wohl ein bisschen einschränken mit den Fachwörtern.
Und die Musik ist schrecklich.
Ja, das stimmt aber nicht. Also das ist Geschmackssache eher dann.
Zielgruppengerecht.
Falls sonst noch irgendwelche Hörer uns irgendwas mitteilen wollen während der Sendung, es gibt ein IRC-Chat, das ist also ein ja, IRC, so ein spezielles
also ein Chat-Protokoll. Eine
da kann man einsteigen, indem man auf den IRC-Server ircbellevue.de zum Beispiel oder random.ircde.de
in den Channel
einloggt. Ja.
In den Channel Entropia mit Ausrufezeichen, nicht mit Raute, mit Ausrufezeichen.
Okay, die nächste Sendung wird sich erstmal um IRC drehen.
Genau, ich glaube, das wäre eine gute Sache.
Das wäre eine coole Sache, Social Networking.
Ja, aber wir wollten jetzt erstmal über Betriebssysteme reden und zwar geht es noch um Windows erstmal.
Ja, fangen wir mit Windows an.
Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass mein erstes Windows ein 2.0er war. Das war ganz toll, weil es keine Applikationen für gab. Oder obwohl, ich glaube, so ein FrameMaker oder sowas konnte man damit schon machen, Windows 2.0.
Also hast du das wirklich benutzt?
Ach, ich glaube, ich habe es wirklich nur benutzt, um meinem Papa zu zeigen, dass man da irgendwie zwei Demo-Programme irgendwie nebeneinander laufen lassen konnte, die dann Striche und Punkte gemacht haben. Aber benutzt habe ich es, glaube ich, nicht.
Also hier vielleicht auch kurz mal, was wichtig ist am Betriebssystem, dass Programme nebeneinander laufen können, also parallel laufen können. Darum kümmert sich das Betriebssystem auch, weil heutige Rechner, es gibt zwar Dual-Cores, aber trotzdem hat man meistens mehr als 10, 12 Programme gleichzeitig offen. Und ein Betriebssystem kümmert auch, dass jedes dieser Programme quasi immer bestimmte Rechenzeit an diesen Prozessoren irgendwie kriegt.
Naja, ich habe meistens Firefox offen.
Soll es nicht so fachsimpeln.
Entschuldigung. Ja, Firefox und Flash sind schon mal zwei Prozesse.
Prozesse. Ja, das musst du jetzt aber schon besser erklären. So. Also ich habe da nur immer eine Applikation offen.
Ja, es ist halt nicht so, dass eine Applikation quasi nur ein Prozess ist, sondern in dieser einen Applikation können mehrere gleichzeitige Ausführungswege quasi laufen. Zum Beispiel, wenn jetzt halt irgendwie ein GUI-Programm auf eine Benutzereingabe vom Benutzer wartet und er zum Beispiel im Hintergrund noch Sachen runterlädt, dann sind das schon zumindest schon mal zwei Threads, die laufen. Also ein Download-Thread quasi, der irgendwas mit dem Internet macht, und ein Thread quasi, der die Interaktion mit dem Benutzer macht.
Aha, Thread.
Thread ist quasi ein Lightweight-Programm, also ein Prozess, der relativ schnell und einfach zu erzeugen geht und einfach auch parallel laufen.
Stopp, Pause, wir fangen nochmal von vorne an.
Also was Hannes meint, ist, dass man einfach, wenn man so eine Applikation wie zum Beispiel den Firefox oder den Internet Explorer hat, da laufen einfach verschiedene Vorgänge nebeneinander ab. Und diese Vorgänge nennt man halt in so einer Fachsimpelei Threads. Zum Beispiel runterladen und irgendwie Flash-Video abspielen und irgendwie Text anzeigen oder sowas. Das können alles verschiedene Threads sein, so als vereinfacht gesagt.
Genau, zurück zum Thema Windows. Heutzutage haben wir eigentlich ja alle Windows XP oder Windows 2000 auf dem Computer. Früher war das diese Generation von 95, 98 Windows ME. Die sind so zwei Generationen, die irgendwie so wirklich komplett unterschiedliche Betriebssystemdesigns zugrunde liegen. Wenn man damals noch irgendwie Windows 95 oder Windows 98 benutzt hat, dann war es halt häufig so, dass halt ein Programm die Möglichkeit hatte, das ganze Betriebssystem einfach komplett kaputt zu machen und dann zu dem berühmten, berüchtigten Bluescreen zu kommen. Bei Windows NT wurde dann zum ersten Mal halt ein Kernel eingeführt. Also Windows NT lief sogar parallel zu Windows Millennium. Und Windows 98, es war nur so, dass das halt an mehreren Unternehmen ausgeliefert worden ist, weil der Kernel stabiler war. Und ab Windows NT...
Kernel ist der Betriebssystemkern.
Genau, ist der Kern, der quasi die Hardware-Interaktion macht. Ist... das dann quasi verschmolzen, und wir haben also heute quasi das, was Microsoft damals nur an Firmenkunden verkauft hat, auch auf den Home-PCs. Und dadurch haben wir also dieses jetzt seitdem viel robustere Windows-Version, stützen hoffentlich nicht mehr so häufig ab. Und zugrunde liegt einfach das, dass die ganzen Programme, die ganzen Prozesse, die in diesem System drin laufen, einfach komplett unabhängig voneinander laufen und nur definierte Schnittstellen haben, über welche sie miteinander kommunizieren können. Damals war es so, dass man einfach jedes Programm konnte irgendwie in jedes andere Programm rein, und dadurch gab es halt sehr viele Seiteneffekte, sodass halt sich Windows damals sehr häufig aufgehängt hat.
Und jetzt ist es nicht mehr so.
Jetzt unter Windows XP 2000 hat sich das alles endlich mal gebessert.
Also ich denke, das können auch die meisten nachvollziehen, so als Benutzer, wenn man das mal benutzt hat, so Windows 95 oder so, und jetzt im Vergleich zu XP, dann merkt man schon einen deutlichen Unterschied.
Dafür haben jetzt auch die macOS-Betriebssysteme Bluescreens beim Abstürzen.
Naja, das haben sie auch eingeführt.
Ja, aber
und dafür kann man ja gleich sagen, hat das Singularity, das nächste Betriebssystem von Microsoft, also nicht Vista, sondern halt die neue Generation von Betriebssystemen, als Default-Farbe den Bluescreen, weil sie zeigen wollen, dass sie keine Bluescreens mehr haben können.
Hä?
Sie haben einfach als, das ist ja bisher noch ein Betriebssystem, was ja nur im Textmodus läuft, und die haben sie einfach die blaue Farbe als Hintergrundbildschirm genommen, um einfach zu zeigen, es können ja keine Bluescreens mehr auftreten, weil der Schirm ist dauernd blau.
So ein Schwachsinn. Ja. Nun gut, also Windows haben viele Leute, gehört ja, Microsoft.
Meisten, ja, 90% Marktanteil, gehört alles Microsoft, der erste reichste Mann der Welt dadurch.
Wer ist
und
der?
Der Microsoft.
Bill Gates. Ja, und seine Gefährten.
Da gibt es aber auch noch Steve Ballmer, oder?
Genau, Steve Ballmer. Haben wir da ein Lied dazu?
Ja, da haben wir ein Lied dazu, aber wer ist denn das?
Das ist die Firma, der macht jetzt, glaube ich, irgendwie so CEO oder so. Also der führt so das ganze Unternehmen an.
Der Chef.
Ja, so quasi. Ja. Bill Gates ist ja jetzt irgendwie raus. Der war eine Zeit lang irgendwie Chief Technical of Engineering und ist jetzt, glaube ich, irgendwie ganz zurück und kümmert sich nur noch irgendwie um sein Geld.
Ja, der macht aber noch andere Sachen. Ich habe gehört,
ja, er hat diese Bill Gates Stiftung.
Spendet, ja.
Genau, und na, mit Trips und so.
Aber da können wir nachher noch drüber reden, wenn wir es von dem Kollegen von macOS Apple haben. Wie heißt er nochmal? Steve Jobs?
Steve Jobs, ja auch.
Genau,
Steve.
Weil die spenden nämlich total unterschiedlich, hat man gehört. Aber das sehen wir gleich. Es geht weiter nämlich mit dem Lied von Steve Ballmer. Steve Ballmer, dem liegen nämlich diese Softwareentwickler sehr am Herzen und er hat da auf einer Pressekonferenz oder auf einer Developer-Konferenz, also
ja, auf Softwareentwickler, von Windows.
Softwareentwickler-Konferenz, da so sein, wie sagt man da, so Chaka.
Sein Tanz aufgeführt.
Tanz, ja, um die Leute zu motivieren.
Genau, und das haben 50 Mal Developer oder so.
Gerufen. Genau, und da haben wir jetzt einen Techno-Remix davon.
Genau.
Diese Song-Einlage von Steve Ballmer, der Chef von Microsoft ist, geht es weiter mit der Diskussion. Wir hatten es gerade von Windows ein bisschen. Es gibt aber auch noch diese ganzen alternativen Desktop-Betriebssysteme. Das heißt, Desktop heißt auf dem Schreibtisch zu Hause oder im Büro zum Briefe schreiben, Musik hören etc. Ja, was gibt's denn da so? Ja,
da hat sich jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr stark Mac OS X breit gemacht im Bereich Desktop-Betriebssysteme. Von der Firma Apple und Steve Jobs. Mac OS X ist eigentlich lange Zeit irgendwie so ein Betriebssystem gewesen, welches sehr stark von Multimedia-Freaks, also von Grafikern, von Videobearbeitungsleuten irgendwie benutzt worden ist, um Multimedia-Sachen zu machen. Gab es dann besondere Anwendungen für Photoshop? Ich kenne die jetzt alle gar nicht, benutze es auch gar nicht.
Nur Photoshop.
War das auch nur Photoshop? Okay. Ja, also das war halt ein Betriebssystem für Photoshop dann.
Quatsch. Illustrator lief da auch drauf.
Okay.
Aber auf die ersten, also die erste Anwendung irgendwie war wirklich Photoshop. Also es gab halt so bei den ganzen, ganz alten macOS-Sachen war halt wirklich die einzige coole Anwendung war Photoshop.
Ja, und Flash gibt's auch. Okay. Mac OS X ist inzwischen irgendwie so weit, dass sie wirklich technologisch Windows XP zumindest mal, auch kein Wunder, Windows XP liegt jetzt irgendwie, das Release war 2001, also es liegt irgendwie 5 Jahre zurück, auf jeden Fall das Wasser reichen kann, was halt irgendwie Bedienkomfort irgendwie angeht, was generell einfach Handling vom Betriebssystem angeht. Also ich würde es mir einfach zutrauen, irgendjemanden hinzustellen und sagen, benutzt das, der auch nicht wirklich viel mit Rechnern Ahnung hat. zwischen Windows und Mac OS X ist inzwischen wirklich so eine kleine, ja, sie versuchen sich halt den Markt momentan halt irgendwie zu teilen oder zumindest jeder will mehr haben und mehr haben und das sind so die einzig beiden großen Konkurrenten, die man momentan so wirklich kämpfen sieht.
Also man muss dazu ja sagen, dass eigentlich die beiden Betriebssysteme für unterschiedliche Rechnerarchitekturen gebaut bzw. entwickelt wurden. Also halt das Windows läuft eigentlich nur auf Intel-Hardware, wohingegen ja macOS ehemals für PowerPC-Prozessoren gebaut wurde.
Ja, genau. Und man hat vielleicht auch mitbekommen durch die Presse, dass halt Apple einen Schritt vollzogen hat, dass sie von diesen PowerPC-Prozessoren umgestiegen sind auf die Intel-Prozessoren. Also jetzt gerade dieses MacBook Pro und diese neuen Sachen, die rauskommen, sind halt alles basierend auf Intel-Prozessoren. Das war eigentlich ziemlich einfach für Apple, dadurch, dass sie halt schon Projekte hatten. Also sie hatten den großen Vorteil, dass der Kern, also dieser Kern, der die Hardware ansteuert, bereits schon zu großen Teilen Open Source war und sie konnten halt aus der Community quasi abschöpfen.
Also um jetzt nochmal ein bisschen irgendwie in die Vergangenheit zu gehen. macOS war ja eigentlich ein Betriebssystem oder beziehungsweise womit Apple ja ehemals eigentlich Geld gemacht hat, ist ja die Hardware. Also das Betriebssystem war ja eigentlich nur Beiwerk, um halt die Hardware mit irgendwas zu versorgen, weil halt sonst niemand geschrieben hat, wohingegen Windows ja ganz klar mit dem Betriebssystem selber Geld gemacht hat. Und warum jetzt macOS bzw. Apple halt auch auf Intel-Plattformen umgesiedelt ist, sind halt irgendwie weite Spekulationen drüber entstanden gewesen. Was sie halt wahrscheinlich tun wollen, ist einfach halt wirklich Microsoft auch den Rang ablaufen im Endeffekt. Also halt schon ganz klar sagen, wir sind jetzt hier ein neuer Konkurrent auch für die Intel-Prozessoren, also die Rechner, die auf Intel laufen.
Ja, und so ist es halt entstanden, dass sich Apple dann daraufhin entschieden hat, dass sie auch eine Möglichkeit gegeben haben, dass man auf den Apple-Rechnern sogar Windows laufen lassen kann und dass sich dann der Kunde entscheiden kann, welches Betriebssystem nun das bessere von beiden ist. Und also Apple läuft natürlich damit, dass es halt macOS X ist. Man muss auch wirklich sagen, also macOS X läuft auf den Apple-Rechnern wirklich ziemlich gut. Also es ist wunderbar für ein Desktop-Betriebssystem geeignet. Aber zu macOS X kann man auch generell sagen, dass macOS X selber wieder auf Teilen von freier Software basiert. Inzwischen hat sogar Apple die GNU-Sourcen, also die Sourcen von diesem Kernel freigegeben, sodass auch Entwickler, die jetzt nicht bei Apple arbeiten, quasi daran mit rumspielen können und ihr eigenes Betriebssystem quasi so ein bisschen abändern können. Was gibt's zu macOS?
Das ist nur der Grundkern da, oder? Was
das ist nur der Grundkern. Also die GUI-Komponenten, das ist quasi das, womit jetzt Apple so Vista oder Windows XP oder generell den Windows-Leuten irgendwie sich beeindrucken möchte und sie quasi zu macOS X irgendwie holen möchte.
Also ja, ich behaupte halt mal, dass das völlig unnütz ist, was sie da freigegeben haben, weil ohne die GUI und so weiter drauf, dann läuft da eh nichts auf dem Zeug, oder?
Ja, also die ganzen Programme, die auf Apple laufen, sind abhängig von der GUI, also sobald sie halt mit der GUI geschrieben sind oder sie benutzen, lassen sich halt dann nicht auf Windows irgendwie zum Laufen zu bewegen und man macht sich natürlich abhängig, aber es macht man bei Windows nicht genauso, das macht man bei jedem Betriebssystem.
Ja, aber ich finde eigentlich schon, dass das Apple da ja schon ziemlich drauf guckt, dass ihr Zeug halt nur auf ihrer Hardware läuft und so weiter. Und
also das ist ja das, was ich gerade meinte. Haben sie in der Vergangenheit getan, aber es sieht halt so aus, als wenn sie jetzt irgendwie da die Richtung geändert haben. Und
naja, ich glaube nicht, dass sie die Richtung geändert haben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die, das sieht ja immer noch so aus, als würde macOS X, also ihr Betriebssystem, immer noch nur auf ihren Apple-Hardware-Dingern laufen, ne? Außer man macht es irgendwie auf.
Ja, aber
das Einzige, was sie dazu machen, ist, dass sie halt dann noch Windows drauflaufen lassen, damit halt irgendwelche Unternehmen da halt irgendwie ihr Windows noch zum Spielen haben, damit sie ihre Hardware verkaufen können.
Ja, aber warum sollten die sonst auf Intel umgestiegen sein? Das ist halt so irgendwie, das ist einfach eine Entwicklung, die... Also
es gab mal einen Grund auf jeden Fall, der war, dass der PowerPC-Prozessor, dass Apple die Rechte nicht an diesem PowerPC-Prozessor hat und auch nicht selber dran ändern konnte und viele Sachen vom PowerPC einfach Apple nicht gepasst hat und Intel und AMD, da gab es ja damals die große Entscheidung, quasi einfach bessere Angebote gemacht haben.
Also ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, dass man jetzt auch Windows irgendwie auf dem Apple-Ding da laufen lassen kann. Aber ich glaube, es wird keine Rolle spielen, dass die...
Nein, ich glaube es auch eher genau andersrum, dass halt auch auf normalen PCs dann irgendwann macOS laufen kann. Und sie dann mit ihrem Betriebssystem... Da denke ich schon.
Also es ist zum Teil ja schon möglich, aber halt nur in Hackerkreisen. Lassen wir uns einfach mal drauf überraschen, was Apple macht.
Genau, wir gucken einfach mal, was passiert.
Die Developer-Apple-Konferenz kommt nächstes Jahr. Mal gucken.
Naja. Also es läuft, also macOS X läuft auf so einem Linux, oder?
Hast du das jetzt so? macOS X selber ist ein freier Kernel, auch ein Hybrid-Kernel, sagt man. Der heißt Mach, das ist quasi dieser unterste Teil. Und auf diesem Mach läuft dann quasi ein Modul eines anderen Kernels. Also sie haben quasi Quellcode von einem von diesen BSDs genommen. Bestimmte Teile haben das dann wiederverwendet und haben also speziell von FreeBSD Teile verwendet. Und zwar also solche Sachen wie Filesysteme, Virtual File System Layer, Netzwerk, also das ganze Netzwerkzeug kommt auch von FreeBSD und auch die ganzen Tools, die man auf der Kommandokonsole hat, also die Basis, also macOS X selber ist ein Unix-System, muss man einfach mal sagen. Es ist halt wirklich ein Unix mit den ganzen Tools und es funktioniert eigentlich so wie FreeBSD mit einem anderen Kernel drunter und mit einem anderen GUI drauf.
Ach so, wie FreeBSD.
Ja, also viel, viel anwendungsfreundlicher. Also FreeBSD ist halt schon ein bisschen...
So FreeBSD ein bisschen ist auch haben. So ein altes Ding da mit
Ja, FreeBSD ist eigentlich schon modern. Also es hat sich halt entwickelt, genauso wie viele andere Betriebssysteme auch. Gibt es halt inzwischen 6 Versionen.
Aber ich glaube, über FreeBSD und Linux redet man dann, wenn wir wieder mehr Musik hatten. Wir haben noch ein wunderschönes Lied, nämlich das ist eher für die Windows-User interessant, nämlich für uns.
Naja, Symantec hat auch den Virenscanner für macOS X, glaube ich, jetzt draußen und empfiehlt auch deswegen immer den Leuten, von Windows auf macOS X umzusteigen, wegen der kleineren Gefahr für Viren. Also hören wir jetzt einen Symantec-Song.
Ja.
Rock, rock.
Brands are known for quality, guaranteed to help you succeed. Yo, yo, do we have the sweet PC anywhere? Can't be beat. Beat productivity is where we shine. Yo, semantics rock, everything is fine. Come on, come on. See it, see it. Come on, come on. See the solution. Come on, come on. See it, see it. Come on, come on. What he says, I'm sure will groove ya. Semantics growing fast, so come along. Our people are what makes us strong. In Sydney, Paris, and Orlando. Global consistency wherever you go. GLPs are proof we know our stuff. Nokia and Chevron think we're tough. Come on, come on.
So, nach dem Semantic Revolution Song geht's weiter hier bei Radio Chaotica. Auf Querfunk 104,8 MHz im Internet unter anthropia.de/radio. Wir hatten es gerade von Windows und von macOS X und wollten jetzt noch ein bisschen über Linux und die BSDs reden. Ich glaube, Linux ist vielleicht noch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin bekannt, aber BSD glaube ich jetzt nicht so. Und da hast du aber gerade schon drüber geredet. Solltest du vielleicht noch kurz erklären, Hannes, was BSD überhaupt ist oder FreeBSD?
Also die frühe Unix-Entwicklung, da waren irgendwie so generell AT&T und die University of Berkeley beteiligt. BSD heißt an sich Berkeley Software Distribution und wie es schon so schön heißt, ist es halt sind Unix-Systeme, die von der Unix-Software, die damals im Hause in der Universität von Kalifornien geschrieben worden sind.
Das ist ein Unix?
Es ist nicht wirklich ein Unix. Also
was ist Unix?
Also Unix ist generell ein Konzept von einem Betriebssystem, welches in den AT&T-Labs erfunden worden ist. Wie man das zum Beispiel, also es gibt einfach bestimmte Grundkomponenten, alles ist eine Datei zum Beispiel, also so fast alles. Multi-User, Multitasking-Betriebssystem, welches die Prozesse auch wieder in einzeln abgeschotteten Umgebungen laufen lässt, mit bestimmten Vorgaben, wie man User zu verwalten hat, wie man Gruppen verwaltet und einer bestimmten ABI. Rechtevergabe, genau, also wie man ACLs, also nein, es sind keine ACLs, wie man
Rechte vergibt
und halt auch einer bestimmten API, wie man also mit diesem Betriebssystem programmiert.
Okay. Die BSDs?
Ja, die BSD stammen also alle von diesem Haus, von dieser Universität ab. Und es gab eigentlich immer so das Problem, dass die eigentlichen Rechte an Unix AT&T gehörten und deswegen waren die BSDs irgendwie nicht so weit, also waren schon weit verbreitet, aber generell wurde halt, musste man, um ein richtig voll funktionsfähiges System zu haben, auch irgendwie eine AT&T-Lizenz haben und konnte sich dazu quasi dann die BSD-Netzwerkimplementierung zum Beispiel dazu nehmen. Und dann gab es einen Tag irgendwie, da hat Bill Jolz, heißt er glaube ich, 386er BSD irgendwie gemacht. Das war einfach nur, indem er 6 Dateien in den Tree zugelegt hat, die dann aus diesem halben Ding quasi ein ganzes Betriebssystem gemacht haben. Und durch verschiedene Verwirrereien und weil Leute nicht mehr hatten, irgendwie Lust hatten, daran weiterzuarbeiten, gibt es heute eigentlich so 4 große BSDs. Das erste war, glaube ich, jetzt von der Seite NetBSD. Dann gab es FreeBSD, OpenBSD und DragonflyBSD. Also NetBSD und FreeBSD stammen direkt von diesem 386er BSD ab. OpenBSD wurde später von Streitigkeiten bei den NetBSDlern von Theodor Rath dann geforkt. Und DragonflyBSD wurde in der Viererphase geforkt von FreeBSD, weil der Matt Dillon damals keinen Bock hatte auf die Mutex, also auf die Locking-Implementierungen, die damals halt das Betriebssystem für mehrprozessorige Maschinen besser optimiert.
Also geforkt hast für die Hörer, dass man irgendwie diesen Quellcode genommen hat und jetzt gesagt hat, wir machen jetzt unsere eigene Schiene und hat dann praktisch so eine Gabelung praktisch gemacht. Ja.
Genau, und Entwickler konnten sich halt 2 Lagern zuordnen und konnten halt sagen, wir finden das besser oder das besser.
Okay, und einen anderen Weg ist Linus Torvalds damals gegangen, der halt auch auf Grundlage mehr oder weniger der Unix-Variante von AT&T gesagt hat, ich fange jetzt einfach an und schreibe das einfach nochmal komplett neu. Und das war halt so die Anfänge von Linux. Und ich glaube, Linux ist immer noch irgendwie einer, der, also zumindest der noch irgendwie dabei ist und irgendwie sich über den Quellcode mal ein bisschen rüber guckt.
Also er hat immer das letztendliche Entscheidungsrecht, was quasi in die Releases so reinkommen und was nicht.
Und ich behaupte mal, dass eigentlich diese BSDs und die Linux, also es gibt auch verschiedene Linux, die aber dann so ein bisschen andere, ja, ein bisschen anderen Charakter haben vom der Verschiedenheit, sage ich mal. Dass die eigentlich für den Benutzer oder die Benutzerin eher ähnlich sind oder ununterscheidbar, so, weil es eigentlich alles wieder dieses Unix-Konzept hat.
Also vielleicht sollte man erstmal nochmal den Grundgedanken erklären, dass halt es gibt halt kommerzielle Betriebssysteme, also zum Beispiel halt Windows, wo halt eine Firma explizit Geld damit verdient und dann gibt es die sogenannten freien Betriebssysteme, wo halt eine große Schar von freien Programmierern halt mitarbeiten, weil sie halt das Betriebssystem cool finden, weil sie irgendwie halt eigene Vorstellungen einarbeiten wollen. Und dementsprechend das dann auch frei zur Verfügung stellen, normalerweise.
Ja, da genau. Kann man mithelfen. Und
da kann jeder sich beteiligen, der Lust am Programmieren hat. Man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben und einfach dann auf die Mailinglisten subscriben und Patches hinschicken.
Ja, und inzwischen gibt es auch ganz viele nette Möglichkeiten, das auch so als normaler User irgendwie zu benutzen, das Zeug, und nicht nur als langhaariger Freak.
Aber nur bei Ubuntu.
Ja, und bei Fedora.
Und bei SUSE.
Also es gibt da schon.
Gibt da auch ganz viele andere, die ganz einfach sind. Und für BSD
Distributoren, die haben dann das Linux hergenommen, haben da irgendwie die Software, die es schon gab, einfach ein bisschen nochmal neu zusammengestellt, hier und da ein bisschen Grafik dazu poliert und haben dann da so ein Ding aus einem Guss, sag ich mal, hergenommen und gemacht.
Genau, die BSDs gehen noch ein bisschen anders. Die haben quasi nur ein Basissystem. Und bei manchen ist zum Beispiel nicht mal diese grafische Umgebung Teil. Also ich glaube irgendwie, bei OpenBSD und NetBSD haben sie irgendwie X kaputt gemacht, deswegen müssen sie das mitliefern. Aber bei FreeBSD ist es halt nicht wirklich Teil des Base-Systems.
Ja, aber bei den Linux-Distributionen ist das irgendwie alles dann so zusammengepaketiert, sag ich mal.
Aber also auch hier wieder der Unterschied, wo Windows zum Beispiel ein ziemlich umfassendes Betriebssystem ist, was heißt, wo irgendwie ziemlich viele Programme schon mit drin sind.
Bei Mac OS X auch.
Ist halt so die Unix-Varianten. Eher sehr,
Ja, es ist halt irgendwie ein Basissystem, wo man sich halt selber seine Software dazu friemeln muss. Aber dafür gibt es dann Distributoren.
Das stimmt aber gar nicht so, wie ihr das sagt. Das ist nur so, hat ein bisschen anderen Charakter. Also ich finde eigentlich, dass bei Ubuntu zum Beispiel wirklich alles dabei ist, was man sich hier vorstellen kann. Nee. Das musst du halt nur irgendwie nachinstallieren und es geht relativ einfach.
Genau, ich meinte aber auch halt eher, dass man halt ein Grundsystem hat, wo man dann halt Pakete, also wirklich anwendungsspezifisch Pakete dazu installieren kann, um sich halt praktisch sein perfekt auf sich abgestimmtes System im Endeffekt halt zusammenzustellen.
Ja, also wenn man halt sich irgendwie in den Raum kommt von lauter Linux-Freaks, dann kann man irgendwie sehen, dass eigentlich keiner von diesen Leuten, die da Linux auf ihrem Rechner laufen haben oder BSD auf ihrem Rechner laufen haben, irgendwie eine ähnliche GUI haben, sondern die meisten haben halt irgendwie wirklich komplett unterschiedliche Betriebssysteme quasi, wenn man das so sagen möchte, die halt anders aufgebaut sind.
Und viele Windows-User haben halt immer noch den, die Landschaft mit dem blauen.
Genau, mit roten Schließknopf und so.
Naja, aber wir hauen jetzt erstmal noch einen Beitrag vom FSK Hamburg aus dem letzten Jahr an über die verschiedenen User, die es so gibt von den Betriebssystemen Windows, Linux und Mac OS X und ja, reden BSD. Dann danach nochmal drüber, was wir davon halten.
Anders als Neal Stephensons Vergleich in seinem Buch Die Diktatur des schönen Scheins ist das Verhältnis zum Rechner und seinem Betriebssystem in der Tat vergleichbar mit der Beziehung zum eigenen Motorrad. Der Mac-Nutzer entspricht dabei 1:1 dem Käufer einer neuen Triumph Bonneville. Das Teil sieht geil aus. Wenn sie nicht anspringt, weil aus Versehen der Killschalter auf Aus steht, ruft er den Kundendienst an, bittet um sofortiges Erscheinen und weist bei Weigerung der Hotline darauf hin, dass bei dem Preis eine Rundumbetreuung ja wohl inklusive ist. Immerhin betrug bei Erwerb allein die Lieferzeit schon 3 Monate. Jetzt sollen die Mechaniker gefälligst ihre Ärsche in Bewegung setzen, denn der Wetterbericht sagt am Nachmittag Regen voraus. Der Ölstand wird an den Tankwart delegiert. Ob das Ding einen Vergaser hat oder nicht, ist gelinde gesagt wurscht, weil man eh nicht weiß, was das ist. Aber es klingt irgendwie eklig. Der Windows-User hat sich für eine unspektakuläre Honda 750 entschieden. Die Kiste war sofort verfügbar. Sie sieht wie jede andere japanische Reiskocher aus. Wenn sie nicht anspringt, ruft er den Kundendienst an, der ihn unwirsch darauf hinweist, dass er sich bei 15% Rabatt auf den Listenpreis gefälligst selbst um den Scheiß kümmern soll. Daraufhin baut er notgedrungen den Motor auseinander, findet nach etlichen Stunden den Fehler und entwickelt sich nach mehreren Wochen, in denen sich das Prozedere wiederholt, zum quasi Zweiradmechaniker. Dass jedes erworbene Ersatzteil zunächst nicht passt, weil es von einer anderen Firma hergestellt wurde, wird nach einiger Zeit mit stoischer Gelassenheit ertragen. Er kauft eben ein älteres Modell dazu und schlachtet es mit der Zeit komplett aus. Der Linux-Freak fährt bereits seit Jahren diverse Modelle und hat sich nun endlich den Traum eines Eigenbaus auf Harley-Basis erfüllt. Der Rahmen kommt von einem Bekannten, alle weiteren für den TÜV unabdingbaren Teile werden selbst gebaut oder mit Freunden zusammen entwickelt. Zunächst scheitert alles daran, dass mit Zollwerkzeug gearbeitet werden muss, aber nach den ersten Anfangsschwierigkeiten passen sogar die Luftfilter einer Ducati nach einigen Anpassungsarbeiten. Die Custom Harley springt zwar in der Regel an, sie hat auch keinen Killschalter, bleibt aber bei jeder zweiten Tour nach ca. 100 Kilometern liegen. Der Linux-Freak kommt gar nicht auf die Idee, eine Service-Nummer zu wählen. Es gibt ja auch keine. Er wartet an der Straße, bis ein anderer Custom-Biker vorbeischaut und beide beugen sich mit grimmigem Enthusiasmus über den Motor. Nach einigen A und O und Ä gelingt es ihm irgendwann, das Teil wieder zum Laufen zu bringen. Die Fahrt wird nun gemeinsam im Regen fortgesetzt.
Naja, also der Beitrag, finde ich, trifft es nicht so ganz.
Aber es sind doch ein paar wahre Sachen dran.
Ja, hast du eine Eigenbau, Harley?
Na, ich habe Windows. Ich bin der...
Der, wo alles sein System neu zusammenbaut, aber das ist, glaube ich, eher nicht so, oder?
Also man hat heutzutage eigentlich bei Linux schon irgendwie so CDs, die klatscht man drauf und es tut eigentlich, also man sollte eigentlich alles sofort tun und ansonsten trifft der Fall schon zu, dass man sehr viel im Eigenbau machen muss und viel ausprobieren muss, um das dann zum Laufen zu kriegen.
Ja, nicht unbedingt muss, sondern kann. Also ich sehe da eigentlich eher einen Vorteil drin, wenn man sich sein System halt wirklich explizit seinen Ansprüchen her anpassen kann. Also bei macOS zum Beispiel ist halt das Konzept genau andersrum. Da hast du halt ein System, was du halt eigentlich kaum konfigurieren kannst normalerweise, aber wo sich natürlich die Entwickler auch schon echt viel Zeit genommen haben, um das optimal anzupassen. Das heißt, viele Leute, die halt macOS benutzen oder von Linux auf macOS umgestiegen sind, sagen halt eindeutig, es hat mich zwar 2 Wochen gebraucht, irgendwie mich daran zu gewöhnen, aber ich sehe ein, sie haben sich da tatsächlich Gedanken drüber gemacht und eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, irgendwie das, wie sie es da benutzen.
Das machen ja diese Gnome-Jünger auch. Das sind auch die Leute, die irgendwie dieses Linux, also so eins von diesen, diesen grafischen
Umgebungen
unter Linux gemacht haben wir irgendwie in letzter Zeit auch, dass sie halt so irgendwie sagen, so ja, wir machen das jetzt eher einfacher, als jetzt da irgendwie groß viel Einstellungsmöglichkeiten zu machen.
Genau, man muss sagen, also es gibt halt so GNOME und KDE sind so diese beiden großen Umgebungen. Sie lernen dazu.
Unter Linux
und
jetzt
sie,
oder
unter den, Linux
unter den Unixen.
Unter Unixen, genau. Sie lernen dazu und es wird von der Version zur nächsten Version eigentlich immer besser.
Und bunter.
Und bunter, aber das wird es bei jedem Betriebssystem, auch wenn wir gleich noch hoffentlich zu Windows Vista kommen und so und Leopard. Bei macOS X, was ich noch sagen wollte, ist es halt schon irgendwie so ähnlich, weil was ich so mitbekommen habe, bis so eine Anschaffung irgendwie von einem Laptop, also von einem neu gekauften Apple-Laptop quasi antrifft, also wir hatten da einen Sonderfall bei uns im Club, das dauert schon wirklich ewig. Und ich weiß auch nicht, wie es mit dem Support läuft, aber ich weiß nicht. Es gibt inzwischen auch so ein paar Apple Stores, aber früher habe ich halt irgendwie nie gesehen, wo man sich irgendwie so wirklich Apples kaufen kann. Und das waren meistens nur irgendwie Läden in irgendwelchen Großstädten oder halt übers Internet, wo halt dann dementsprechend die Lieferungen erstmal irgendwie aus Taiwan kamen, über Amsterdam und so. Ziemlich schlimm.
Wollen wir gleich über die Zukunft reden, was es da so Tolles geben wird?
Also es stehen ja irgendwie so 2 Betriebssystem-Updates bevor. Das eine ist immer Windows Vista und das andere ist macOS X Leopard, die sich ja wirklich momentan darum kämpfen, vom User quasi benutzt zu werden. Also es werden einige neue Sachen eingeführt werden, die anscheinend dem User mehr Arbeit abnehmen soll. Es wird krass viel bunter, also die Fenster werden flattern, sie werden sich drehen.
So wie im Hollywood-Film.
Also
so
wie in einem Betrieb.
Movie OS.
Es wird das ist einfach
der Fachbegriff für die schnittigen Animationen, die man immer im Fernsehen sieht oder im Kino, die aber nichts mit wirklichen Betriebssystemen zu tun haben.
Ja, genau. Also so wirklich super kunterbunt.
Also Hackers zum Beispiel hatte ja tatsächlich wirkliche Shell-Kommandos auch auf ihrem Bildschirm gehabt. Also es gibt
Matrix auch.
In Matrix auch, genau. Die hatten sogar SSN-Map-Exploits
und genau, aber normalerweise, was man so sieht, ist es halt ziemlich lächerlich, also mit den ganzen bunten Zeichen irgendwie auf dem Bildschirm.
Da gibt es auch einen tollen Wikipedia-Artikel übrigens dazu,
Hollywood
der heißt, Moment, la la la, ich glaube Hollywood.
Soll ich mal so lange weiterreden?
Nein.
Schade,
zwar in der englischen Wikipedia, also das ist zu finden unter en.wikipedia.org. Und da dann als Suchbegriff Hollywood Operating System, da gibt es einen netten Artikel, was das alles so bedeutet. Ja, aber jetzt geht es um die wirklichen kommenden Betriebssysteme. Ja.
Also was erwartet uns? Wir haben also Leopard auf der einen Seite, wir haben Windows Vista auf der anderen Seite. Beide Betriebssysteme werden eine große Art von neuen Möglichkeiten oder von überhaupt neuen Interaktionen irgendwie mitbringen. Da gibt es auch so ein paar Gerüchte, die sagen, irgendwie Windows und Microsoft gucken sich irgendwie so die meisten Sachen wie diese lustigen, tollen Gadgets. Das sind so kleine Fenster, die man sich irgendwo fest hinnageln kann mit Wetter, mit Zeitdatum und solche Sachen irgendwie auf dem Desktop. Dass sich die ganzen Microsoft-Leute irgendwie das von Leopard alles kopieren, also von macOS X kopieren. Aber an sich hat Microsoft die ganzen Features schon sehr früh fertig gehabt. Und bevor solche Sachen bei macOS X wirklich draußen waren, hatte sie eigentlich schon Windows Vista in den ersten Releases schon drin gehabt. Also,
naja, aber also diese Widgets gibt es ja bei macOS auch schon vorher, also bei den aktuellen Versionen.
Du musst wissen, Windows XP kam 2001 raus. Das ist halt wirklich ewig.
Aber Windows XP hat das noch nicht drin gehabt.
Nee, Windows XP nicht, aber das erste Vista-Test-Release hat das dann schon drin gehabt.
Ja.
Das war vor dem Update auf die nächste macOS X-Version, als die das hatten.
Sicher?
Ich bin mir sehr sicher. Und
also du meinst, dass Apple da abgeschaut hat?
Ach, beide Seiten haben sich einfach Sachen zusammengeguckt und eigentlich kann man das
klären. Naja, aber gut,
es
die Gadgets gab es aber schon bei macOS System, was ich, 5 oder so.
Hä?
Ja, das gab damals noch kein Multitasking, also diese Sache, die wir vorhin erzählt hatten, also dass man 2 Programme gleichzeitig machen kann. Darum gab es da schon so Taschenrechner und so Scheiße irgendwie als immer zugreifbar.
Ach so, okay, ja.
So als Konzept gab es das schon früher.
Ja, als Konzept gab es das auch schon irgendwie unter anderen Betriebssystemen. aber dass man das halt irgendwie wirklich dem User so mal nahebringt und dass man es auch im.
Dann gab es auch schon so Programme für Windows, Reconfabulator und so, also das war nicht so ungewöhnlich. Also.
Ja, also das Konzept existiert schon ewig lange. Auch das Konzept, dass man jetzt in Zukunft viel, viel schneller Sachen suchen kann und dass auch die Dateien schon irgendwie einem schön vorsortiert werden und man also nicht mehr irgendwie sich durch ewig lange Ordnerstrukturen irgendwie hangeln muss und dann einfach irgendwie nur was Kurzes eingeben muss und er sagt schon irgendwie, hey, das willst du doch bestimmt haben und du kannst es nur noch anklicken. Das gibt es jetzt auch irgendwie ganz viel in beiden Versionen. Und da war auch irgendwie Microsoft und gerade auch Google irgendwie waren da die Ersten. Also auch wieder nicht irgendwie Apple, wie sie es auch irgendwie anpreisen. Ja, das sind so die, Vista kommt dieses, nee, also für Firmenkunden kommt es doch dieses Jahr raus, für Privatkunden kommt es erst im nächsten Frühjahr. Leopard weiß ich gar nicht, also dieses neue Mac OS X, das wird aber auch auf jeden Fall in dem Zeitraum rauskommen. Ich glaube, sie wollen vielleicht das noch vor Vista rausbringen.
Was hast denn du da gerade für auf deinem Laptop hier, das ist so ein kleines JVC-Laptop oder Subnotebook, was hast denn du da drauf? Home, Professional?
Professional Windows XP.
Und was kaufst du dir jetzt? Irgendwie Home, Professional, Ultimate, also bei Basic oder wie heißt die fünfte Variante?
Ja, davon? Also die größte ist Ultimate und das ist auch nur die, für die es irgendwie diese ganzen Value-Angebote gibt, dass die Firmen das ohne Lizenz-Key benutzen dürfen. Und generell wird jetzt eigentlich jeder irgendwie sein Windows aktivieren müssen und es gibt sogar, Firmen können Activation-Server kaufen und können dann darüber dann ihr Windows immer aktivieren. Und
das geht aber jetzt vielleicht für die Radiosendung ein bisschen zu weit. Ich meine, es ist eher nur darum, dass es irgendwie fünf verschiedene Versionen gibt von diesem Windows Vista.
Genau. Ja, und Windows Vista ist eigentlich basiert auch wieder das gleiche wie bei Windows XP, also das ist wieder der gleiche Kernel so von der Struktur her. Es wurden viele Sachen umgeschrieben, also zum Beispiel das Netzwerkzeug wurde umgeschrieben. Woran Microsoft gerade forscht, ist auch vielleicht sehr interessant, das ist Singularity. Microsoft hat angefangen, zur Programmiersprache Java, also die von Sun kommt, ein Pendant aufzubauen, welches noch mächtiger ist, das ist .NET. Und sie haben einfach mal gesagt, sie haben in diesem .NET, während der Entwicklung von .NET, also eine Sprache C-Sharp entwickelt, die dem Programmierer mehr abnimmt und weniger Fehler zulässt. Und sie haben einfach mal angefangen, in so einer Hochsprache, also in so einer höheren Sprache, ein Betriebssystem zu schreiben, welches auch bestimmte noch bessere Fehlertoleranz oder wie kann man sagen, also es ist noch absturzsicherer irgendwie als andere Betriebssysteme, dadurch, dass es halt sogar einzelne Treiber als Prozesse darstellt und die auch wieder abstützen können und man kann den Treiber einfach wieder neu laden, ist die Sache gegessen. Und das ist bereits bei den Entwicklungen, aber es wird bestimmt noch Jahre dauern, bis sowas irgendwie serienreif ist. Ja, es gibt ja noch irgendwie, also wenn man bei Betriebssystemen sind, auch irgendwie eine ganze große Latte an anderen Betriebssystemen. Wenn man wirklich Betriebssystem sagt, meint man schon irgendwie auch so eine Laufzeitumgebung und meistens auch irgendwie eine Abart von Programmierkit, sodass man damit halt darauf Programme schreiben kann. Da gibt es dann ganz verschiedene Sachen. Basierend auf Unix sind es auch nochmal irgendwie QNX, Lynx OS oder VXWorks. Das sind Betriebssysteme, die werden halt gekauft für spezielle Zwecke und meistens merkt nicht, dass ein User irgendwie solche Betriebssysteme drin hat. Also zum Beispiel irgendwie VXWorks wird in vielen Access Points verwendet.
Also da auch nochmal ganz klar, so Betriebssysteme sind nicht explizit nur für Computer, also für Heimcomputer gedacht, sondern es gibt halt auch Betriebssysteme für Embedded-Sachen, also zum Beispiel für Waschmaschinen, für Kaffeemaschinen, für halt alle Geräte, die halt irgendwie mit Elektronik rauskommen müssen und halt so ein bisschen irgendwie programmierbar sein sollen.
Ja, und wie gesagt, also da gibt es halt wirklich irgendwie ein paar große QNX, Lynx, VXWorks, die auch irgendwie wirklich von kleinen Access Points bis hin zu irgendwie den NASA-Missionen eingesetzt werden. Welche auch wieder ganz verschiedene Ansätze haben von dem, wie man damit arbeitet. Also man hat da wirklich dann keine grafisches Interface mehr. Normalerweise baut man sich das ganze Betriebssystem am Rechner und schiebt das nur noch in irgendeinen Chip rein und der macht das dann selbstständig und der macht nur diese eine Aufgabe und ansonsten nichts. Also man hat keine Interaktion mit diesem System.
Ja. Genauso
in Waschmaschinen auch zum Beispiel.
Das war es jetzt auch schon als Schlusswort.
Wir haben noch eine Minute.
Ja, fast nimmer. Du willst jetzt noch mehr Fachsample, oder? Aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach und machen noch einen Abspann und noch den tollen Free-Software-Song und eine Death-Metal-Variante von Jono Bacon. Also Free-Software-Song, das ist das Linux-Zeug und so. Ja.
Tschüss.
Tschüss, bis in 4 Wochen.
Radio Chaotica.
Eine Sendung des Entropia e.V., Chaos Computer Club Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio.
Software. You'll be free, others you'll be free. Join us now on Vegas Software.